Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu.
Auf meinsportpodcast.de.
Der HSV-Kalender.
Mit Tanja.
Sven.
24 Erinnerungen.
Und 24 Gästen.
Hinter 24 Türen. Moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sven Schulze und ich habe heute die große Ehre, die 11. Tür unseres HSV-Kalenders aufzumachen. Und hinter dem ist ein Namensvetter von mir. Ihr kennt ihn alle von Sky. Es ist Sven Töllner. Moin, Sven.
Ja, moin, Sven. Grüß dich. Schön, dass ich dabei sein darf.
Wir freuen uns auch, dass du dabei bist. Vor allen Dingen hast du dir eine tolle Geschichte ausgedacht und ich muss dir ganz ehrlich gestehen, du hast es mir nicht ganz einfach gemacht. Du hast dir ein Spiel ausgesucht. Ich glaube, zu dem muss man eine ganz besondere Beziehung haben, um es zu lieben.
Ja, also das ist ganz sicher so. Also man muss ja auch eigentlich präzise sagen, ich habe es mir nicht ausgedacht, sondern ich habe es erlebt. Das ist nun mal irgendwie dann Schicksal gewesen. Es geht um das Spiel HSV gegen 1860 München aus dem Jahre 1980. Und ich musste es selbst nochmal nachschauen, es war der 12. April, aber für mich halt ein ganz besonderer Tag, weil ich da das erste Mal zusammen mit meinem Vater halt ins Volksparkstadion gehen durfte. Und naja, wie sich herausstellen sollte, war es dann halt auch ein spektakuläres Spiel aus HSV-Sicht. Damals natürlich hochfavorisiert, also der Sieg, ein 6:1 war es, der kam nicht überraschend. Aber ganz klar, nach dem Spiel war ich drauf sozusagen und hatte dann da den Grundstein für meine ja bislang also immer noch anhaltende HSV-Zuneigung gelegt.
Darfst du das überhaupt sagen, so als überparteiischer Journalist, dass du so eine kleine HSV-Zuneigung hast? Es wäre dumm, es nicht zu machen, oder wie sagst du es?
Naja, also es wäre dumm, in der Berichterstattung sich so zu verhalten, dass man den HSV irgendwie mit schlechten Entscheidungen davon kommen lässt oder beschönigt, was da zum Teil halt dann doch in den letzten Jahren schiefgelaufen ist. Das wäre sicherlich unredlich, aber andererseits, ja, ist es auch nicht richtig aus dem Leben zu behaupten, man sei da irgendwie immer neutral. Also ich würde sagen, fast jeder Sportjournalist, fast jeder Fußballreporter hat dann doch so seine persönliche Vorliebe. Und wie wir wissen, sucht man sich seinen Verein nicht aus, sondern das macht der für einen. Und in dem Fall ist es halt der HSV. Und ja, wie das entstanden ist, das ja, können wir ja jetzt gleich noch mal ein bisschen besprechen.
Genau. Lass uns mal auf die Zeit gucken. Ich habe eben noch so überlegt, weil ich zu dem Spiel selbst nicht so viel gefunden habe. 78, 79 war die erste Meisterschaft des HSV in der Bundesliga. Das war diese Riesenmannschaft mit Kiegen. Rubisch ist dazugekommen. Ganz wichtig, Hermann Rieger damals als Masseur dazugekommen. Und das war eine Euphorisierung eigentlich. Ich war damals im Stadion, in der Westkurve stand ich, als dieser Stadionsturm am letzten Spieltag der Saison 78, 79 vonstatten ging. Und dann war 79, 80 diese Champions League-Saison oder Europapokal der Landesmeister, hieß es damals ja noch, mit diesen beiden tollen Spielen gegen Real Madrid. Und genau dazwischen war dieses Spiel gegen 1860.
Die Spiele gegen Real Madrid, die habe ich damals im Fernsehen verfolgt. Natürlich das Rückspiel, ein absolut begeisternder Fallabend. Also das habe ich auch noch so schemenhaft auf dem Schirm. Aber tatsächlich ist präsenter in meinem Kopf die Partie gegen die Löwen. Ja. War eine gute Phase des HSV. Unter damaligen Voraussetzungen sogar ein ausgesprochen unglücklicher Saisonverlauf. Die sind ja am Ende nur Zweiter geworden, haben am vorletzten Spieltag, und ich gebe zu, das muss ich auch nochmal nachschauen, in Leverkusen verloren. Eine Mannschaft, die damals auf dem Niveau noch keine Instanz war. Da sind die Bayern vorbeigezogen und das 4:0 gegen Schalke am letzten Spieltag hat dem HSV dann auch nicht mehr gereicht. Aber, naja, die Partie gegen 60 München, ich war natürlich vertraut mit den Spielern. Es war die Zeit, wo ich am Ochsenzoll eigentlich jeden Nachmittag stand, um mir Autogramme zu holen.
Das ist ein Witz. Ich war ein Jahr früher da. Ja. Ich war wirklich 78, 79 am Ochsenzoll, ein Jahr früher. Wir hätten uns da fast begegnet.
Sogar nicht ganz sicher, ob wir uns nicht vielleicht begegnet sind. Also da war ich wirklich wirklich sehr verbissen. Jedes Autogramm musste her. Ne? Da gab es genau. auch ein paar kuriose Momente, aber natürlich tolle Superstars. Keegan hast du erwähnt, Rubesch. Manny Kals, der selten gute Laune hatte beim Autogramme geben, aber ja, genau. trotzdem waren das einfach meine Helden. Und da durfte ich sie eben das erste Mal im Stadion betrachten. Und das hat sich absolut eingebrannt.
Wie ist es dazu gekommen, dass du ins Stadion durftest? Du bist ein paar Jahre jünger als ich. Also ich durfte schon alleine hin, aber ich denke mal, du musstest noch bei jemand an der Hand mit.
Ja, ich musste meine Eltern überzeugen. Also das war ehrlich gesagt nicht so schwierig, weil mein Vater auch Zeit seines Lebens Fußballer war und natürlich auch großer Fußballfan. Und da habe ich ein bisschen Druck aufgebaut dann so in der Phase und gesagt, du, wir müssen da jetzt mal hin. Ich will das jetzt mal selbst erleben. Ich will das mal sehen. Und wie er da die Strippen gezogen hat, das weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall hatten wir dann auf einmal drei Karten für die Haupttribüne. Meine Mutter war auch dabei. Und ja, also das hat er dann auch so ein bisschen zelebriert, mir erst auf den letzten Drücker dann Bescheid gegeben. Also ganz klar eine Riesenfreude, einer der schönsten Tage meiner Kindheit, würde ich sagen. Und der HSV hat dann eben auch geliefert, ne? 6 Tore in einem Spiel beim ersten Stadionbesuch. Das, ja, das vergisst man dann nicht.
Nee, das denke ich mir, kann ich sehr gut nachvollziehen, zumal es ja bei mir, wie gesagt, ähnlich lange her ist, sogar noch ein bisschen länger. Egal. Dieses Spiel, was du eben berichtet hast gegen Leverkusen übrigens, das hatte ich, als ich das wieder gelesen habe, dieses Ergebnis, da waren die Bilder sogar noch wieder im Kopf, wie sauer ich war, dass der HSV da die Meisterschaft verspielt hat. Das war unfassbar, dass man in Leverkusen Aufsteiger damals verloren hatte. 1860.
Total dämlich auch. Ja. In der ersten Halbzeit noch den Anschlusstreffer, glaube ich, erzielt und dann irgendwie 60 Minuten Zeit gehabt, um das Ding noch zu drehen.
Genau.
Also das Spiel habe ich nicht mehr so vor Augen, aber ja, da habe ich mich vermutlich auch ziemlich geärgert.
Also war sogar ausgeglichen 1-1 und dann 2-1 in der 37. Minute von Leverkusen und dann hat man es nicht mehr geschafft, das Ding auszugleichen oder gar zu drehen. Und das hat man zu der Zeit ja wirklich oft geschafft. Was man ja nicht weiß, ist, ob Branko Cevic schon damals so ein bisschen eingeschlagen war. Ne? In der nächsten Saison hatte er dann ja seine großen Auftritte in negativer Art und Weise.
Also man muss natürlich stark annehmen, dass er zu dem Zeitpunkt schon Alkoholprobleme gehabt hat, aber die da ganz offensichtlich noch so im Griff hatte, dass er der Mannschaft klare Vorgaben machen konnte. Und also wir haben es ja gerade angesprochen, man war öfter mal beim Training. Da kann ich mich sehr wohl auch noch daran erinnern, dass da keiner auch nur ansatzweise aufgemuckt hat oder den Trainer irgendwie nicht ernst genommen hat. Also der war da natürlich der klare General mit einer innovativen Spielidee und aber auch einer absolut uneingeschränkten Disziplin. Und ich weiß noch, dass die Spieler da manchmal wirklich doch ziemlich durchgeholt vom Platz gekrochen sind, weil der die dann wieder so lang gemacht hatte. Kann ich mich auch noch an eine Szene mit Horst Rubesch erinnern. Ich wollte ein Autogramm von ihm, der war so sauer, dass der mich so angeranzt hat. Das habe ich übrigens auch nicht vergessen. Das hat sich auch bis heute bei mir eingebrannt, dass der dann so unhöflich gewesen ist. Aber in der Nachbetrachtung habe ich dafür natürlich Verständnis.
Ja, also das kann ich mir bei Horst Rubesch auch aus meiner damaligen Sicht als Autogrammjäger kaum vorstellen, weil das war ja auch einer derjenigen, der da gestanden hat ohne Ende und Autogramme geschrieben hat, wie übrigens auch Kevin Keegan damals, der ja auch ein Superstar zum Anfassen war, für uns Fans damals Autogrammjäger auf jeden Fall.
Total, ne? Geduldig, ja, ganz angenehm. Also der Einzige, der so ein bisschen manchmal merkwürdig war wirklich Manny Kals und ja. Jupp Keutker hat auch keine Autogramme mehr gegeben. Das war, glaube ich, 2 Saisons später, als er seinen Platz zur Winterpause in Uli Stein verloren hat. Da durfte man ihn nicht mehr ansprechen und hat auch keine Chance mehr gehabt, da eine Unterschrift zu bekommen. Zumindest mussten die damals noch keine Selfie-Wünsche akzeptieren. Nee. Das war dann vielleicht für die auch ein bisschen einfacher, da geduldig zu bleiben.
Bis wir die gemalt hätten selbst, das hätte ein bisschen länger gedauert. Also, obwohl die Fotografie war, glaube ich, schon erfunden damals, ne?
Ja, ich meine, mich auch zu erinnern. Ich habe sogar noch ein paar alte Fotos, sind nicht ganz sauber geworden, die Aufnahmen.
Wunderbar. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine ganzen Autogrammjäger-Akten, die sind irgendwann mal beim Umzug verschütt gegangen. Ich habe mich da schon so oft drüber geärgert. Das war, naja, egal. Kommen wir zurück. Wir haben eben über Branko Cevic gesprochen. Kurios war ein Schiedsrichter, der bei diesem Spiel HSV 1860 gepfiffen hat.
Ja, absolut. Also habe ich auch nochmal nachgeschlagen. Wolf-Dieter Ahlenfelder hatte die Leitung der Partie übertragen bekommen. Natürlich auch eine spektakuläre Erscheinung seiner Zeit. War, finde ich, irgendwie sowieso die Zeit, wo Schiedsrichter irgendwie noch so ein bisschen lockerer erschienen. so ganz austrainiert war er ja auch nie. Und ja, man darf aber wohl annehmen, dass er vor dem Spiel möglicherweise ein Schnäpschen genommen hat, aber er hatte alles im Griff, hat nicht zu früh abgepfiffen. Auch meiner Erinnerung nach alle Entscheidungen zur Zufriedenheit aller Beteiligten getroffen. Also lustiger Typ, manchmal nicht ganz auf der sportlichen Höhe, aber dann doch irgendwie eine Ikone seiner Zunft und auf jeden Fall ja, eine spektakuläre Erscheinung.
Was ich ja gar nicht mehr wusste, ich habe das jetzt natürlich auch nochmal nachgelesen vor unserer Aufnahme. Am 8.11.1975 hat Ahlenfelder dieses Spiel in Bremen gegen Frankfurt, was jetzt glaube ich, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, nach 30 Minuten zur Pause gepfiffen.
Ja, ja.
Wir sind jetzt fast ja 5 Jahre später und er hat immer noch gepfiffen. Stell dir mal vor, das wird heute einer machen, den würden sie mit Schimpf und Schande aus dem Land jagen.
Und der hat noch
tatsächlich noch 5 Jahre weiter gepfiffen und das finde ich auch irgendwo groß, ne?
Ja, also vielleicht hat das damals auch irgendwie eine größere Rolle gespielt, dass das einfach ein guter Typ war. Also er war ja nun auch fachlich kein, sagen wir mal, Versager, ne? Der hat das ja schon im Griff gehabt, aber ja, solcher Fauxpas und auch hat er mit den Beweggründen auch nicht hinterm Berg gehalten, sondern das ja irgendwie relativ offen zugegeben, so nicht viel gegessen, irgendwie einen zweiten Doppelkorn noch nachgeschenkt oder sowas, so ganz genau habe ich es nicht mehr in Erinnerung. Also das wäre natürlich heute ein Riesenskandal, der zur Folge hätte, dass so ein Schiedsrichter ja nicht mehr eingesetzt werden würde.
Der Spieleobmann, ich habe mir eben noch ein Video angeguckt, der hat damals gesagt, dass Ahlenfelder erkältet gewesen wäre und ein bisschen Hustensaft getrunken hätte und dass er deswegen die Fahne hätte. Wunderbar, einfach nur schön. Das sind so diese Originale der Zeit, was wir auch nie wieder bekommen werden, was aber den Fußball ja auch so ein bisschen liebenswert gemacht hat. Wer weiß, was der VAR heute dazu gesagt hätte, wenn der Schiedsrichter nach 30 Minuten vom Platz gehen würde. Herrlich.
Ja, da wär Panik im Keller. Das wär mal sicher.
Kommen wir nochmal zum Spielverlauf zurück. Ja. Felix Magath war der Mann des Spiels. 3 Tore hat er geschossen. Also ich habe jetzt wirklich keine Aufzeichnung drüber gefunden über dieses Spiel. Kannst du mir noch erzählen, so ein bisschen aus Erinnerung, wie er das zustande gebracht hat?
Nein, kann ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich wirklich nicht mehr auf dem Schirm. Aber dass Magath 3 Tore geschossen hat, das ist für mich seitdem auch nie wieder so verblasst aus der Erinnerung. Und ich kann mich auch noch erinnern, vor mir saß ein Typ, so mit typischer Frisur auch zu der Zeit, war ja 1980, leicht angeheitert. Und der ist immer aufgestanden und hat bestimmte HSV-Spieler angefeuert. Und die haben dann immer getroffen. Also er hat erst Magath angefeuert. Ich glaube, dann hat er Memmering angefeuert oder Hieronymus hat ein Tor geschossen und nachher hat er dann noch Keegan angefeuert und dann fielen kurz danach immer die Tore durch diese Spieler und dann hat er sich immer so umgedreht zu uns und sich so feiern lassen. Also ich meine mich sogar daran zu erinnern, wie der Typ aussah, aber das sind dann so die Randerscheinungen, die man als Kind dann auch wahrnimmt, wo man irgendwie unbeabsichtigt Wert drauf legt so, und die dann eben auch zu so einem Stadionerlebnis gehören. Auf jeden Fall war Felix Magath danach mein Lieblingsspieler. Nicht Keegan, nicht Rubesch, nicht Kals, nicht Kargus, sondern ich hatte da tatsächlich meine gesamten Sympathien auf Felix Magath projiziert.
Bei mir warst du derzeit übrigens Kasper Memmering. Frag mich, ich kann dir aber nicht sagen, warum.
Der war mal mein Trainer, Kasper Memmering.
Das echt
war
jetzt?
Auch da habe ich bei Norderstedt gespielt, allerdings mit mäßigem Erfolg, gehörte so zum Kader und da hat er dann für ein halbes Jahr auch nochmal übernommen nach dem Abgang seines Kumpels Willi Reimann. Und das war aber nicht erfolgreich. Also da hatte er, ja, wie soll man sagen,
war nicht
Trainer, die Trainertätigkeit war nicht so, dafür war er nicht geschaffen. Super Typ, ganz, ganz lieber Kerl, aber keiner, der sich dann da auch irgendwie hart genug durchsetzen kann.
Gut. Was ist hier aus dieser Saison noch so vor Augen geblieben? Kannst du dich noch an das Landesmeisterfinale erinnern oder was ist
das? Ja, das war gegen Nottingham Forest, wenn ich mich da recht entsinne. Ne? Ja, also für mich völlig unverständlich, wie das verloren gehen konnte. Also nach den Halbfinals gegen Real weiß ich auch noch, hatte ich mich schon gedanklich ein wenig zurückgelehnt und wollte das Finale genießen mit dem Glauben, ja, dass da ja nichts schief gehen wird. Und also an den Torschützen kann ich mich jetzt gerade nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass das Spiel irgendeinen merkwürdigen Verlauf nahm und ich frühzeitig auch das Gefühl hatte, also die sind doch unangenehm, die Engländer. Das wird eventuell doch nichts. Hat mich total überrascht und auch stark enttäuscht seinerzeit.
Das Tor fiel übrigens auch in der 19. Minute schon. Robertson hieß der gute Mann, der das geschossen hat. Und man hatte wirklich 71 Minuten Zeit, das Ding auszugleichen und hat es nicht geschafft damals. Trotz dieser Offensivpower, die man damals hatte. Rubeš wurde übrigens in der 46. Minute eingewechselt für Holger Hieronymus. Ich habe jetzt gerade die Aufstellung nochmal vor Augen und versuche das alles so ein bisschen nachzuvollziehen.
Ja, ja, schwer nachvollziehbar, die Entscheidung, Rubeš erst einzuwechseln. Aber naja, das werden sicherlich gute Beweggründe gewesen sein.
Ja, vielleicht war er auch nicht ganz fit. Also das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Kurze Zeit später hat er ja Deutschland mit 2 Toren zum Europameistertitel geschossen, geköpft gegen Belgien.
Ja. Belgien. Ja, ich glaube, genau, Belgien war es. Genau, gegen Belgien auch. Ja, führt jetzt wahrscheinlich zu weit, aber auch das eine sehr, sehr prägende und präsente Erinnerung in meiner Fußballsozialisation.
Ja, genau. Nationalmannschaft unter Jupp Derweil. Wunderbar.
Ja. Na, die EM lief gut.
Die EM lief auf jeden Fall noch gut und dann, naja, wir wollen jetzt nicht über Spiele in Spanien reden, die dann irgendwie 1-0 geendet haben. Egal. Letzte Saison von Kevin Keegan war das ja. Er hat ja 77, 78 ist er zum HSV gekommen. Ist das jetzt richtig, was ich sage? Ja, ist richtig. Und das war ja die Saison, die nicht ganz so gut lief. Trainer Rudi Gundorf, ist egal. Auf jeden Fall war er 3 Jahre da. Und ich glaube, kaum einer hat einen Verein so geprägt innerhalb von 3 Jahren, wie das Kevin Keegan geschafft hat.
Ja, das muss man wohl so sagen. Also da könnte man, wenn man ein bisschen in die jüngere Vergangenheit schaut, eventuell die erste Phase von Raphael van der Vaart als Vergleich heranziehen, der das Ganze auch auf ein neues Niveau gehievt hat. Und bei Keegan war das natürlich auch so. Der hatte sogar einen etwas schwergängigeren Start, hast du ja gerade schon angedeutet, als van der Vaart das beim HSV hatte. Aber glaube ich auch dann mal so den Gedanken, ob das überhaupt so alles das Richtige ist, und hat sich dann aber durchgebissen und sicherlich dann auch von Branko Zebec profitiert und dem Verein, der Mannschaft, dann einfach dieses gewisse Extra gegeben. Also das war natürlich ein herausragender Fußballer. Da war ich auch sehr traurig, als das irgendwie ruchbar wurde, dass der den HSV verlässt. Hatte ich natürlich damals kein Verständnis für, wie kann man sowas machen. Ja. Aber na gut, er ist dann weitergezogen, aber er hat ein bestelltes Feld hinterlassen und würde ich sagen, auch war ein Element in der Mannschaft, was dazu geführt hat, dass diese Kultur irgendwie noch Bestand hatte, nachdem er schon nicht mehr da war.
Genau. Und wir waren sozusagen Head over Heels in Love with Kevin.
Ja, wunderschön, ja.
Ja, Sven, also das war ein schöner Ausflug in die Zeit vor 40 Jahren. Da bin ich immer für zu haben und ich finde es großartig, dass man sich daran erinnern kann noch und mit wie viel Begeisterung du das auch erzählt hast, die Zeit, da rennst du bei mir offene Türen ein. Und das finde ich auch gerade so schön an unseren HSV-Momenten, dass jeder doch so ein Spiel hat, auch wenn ich davon wirklich keine Ahnung mehr hatte, was damals passiert ist. Man hat es sich nur angelesen. Sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlichen Dank. Und ich hoffe, wir hören uns dann auch demnächst mal wieder im, in Anführungsstrichen, normalen HSV-Talk, wenn das über Aktuelles zu berichten gilt.
Herzlichen Dank. Sehr gerne. Ich habe zu danken und bin natürlich sehr gerne wieder dabei, wenn du mich einlädst.
Das muss ich mir nochmal überlegen. Bis dahin. Wir hören uns morgen wieder. Bis Tanja dran, den nächsten Gast. Und wir hören uns übermorgen wieder. Und bis dahin alles Gute und nur der HSV.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu
auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.